Die Presse.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Was wichtig ist, unser Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Anna Wallner. In mittlerweile 6 Tagen wird gewählt und wir sehen uns hier ja die einzelnen wahlwerbenden Parteien ein bisschen genauer an. 2 von ihnen fehlen uns noch, deswegen geht es in dieser Folge um die Neos und um ihre Parteichefin Beate Meindl-Reisinger.
Österreich und die Österreicherinnen und Österreicher brauchen eine Regierungsbeteiligung der Neos. Warum? Weil es, wenn Sie so wollen, zwei Möglichkeiten gibt nach der Wahl. Entweder es gibt wieder Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz. Das hatten wir. Wir wissen, was das heißt. Jeder kann sich noch erinnern, wo er war, als das Ibiza-Video rausgekommen ist. Und Reformen struktureller Natur sehen wir wieder nicht, aber viele Skandale. Oder es gibt endlich eine mutige Reformregierung, die auch wirklich was weiterbringt, ja, auch harte Reformen bringt und das geht nur mit uns. Das heißt, das ist kein Selbstzweck, sondern eine Notwendigkeit, leider, weil wir in keiner guten Situation sind in Österreich.
Ja, das war die Neos-Chefin übrigens in einem Videointerview mit der Presse vor wenigen Tagen. Die Partei ist ja je nach Rechenart 10 oder schon 12 Jahre alt, weil sie ihren heutigen Namen erst einige Zeit nach der Gründung 2012 bekommen hat. Jedenfalls ist die Partei seit Oktober 2013 im Parlament. Damals hat sie bei den Wahlen 5% der Stimmen erreicht. Einige der aktuellen Umfragen weisen der Partei derzeit aber sogar Chancen auf das Doppelte aus. Damit könnten die Neos an das Ergebnis bei den vergangenen EU-Wahlen anknüpfen. Da kam die Partei erstmals auf ein zweistelliges Ergebnis und hat deswegen auch ein zweites Mandat im Europaparlament erhalten. Zur jetzigen Analyse ins Studio geladen habe ich mir heute meine Kollegin Julia Wenzel aus dem Innenpolitikressort. Hallo Julia.
Hallo Anna.
Julia, lass uns einmal zu Beginn ganz mit der Basis beginnen. Wofür stehen die Neos eigentlich?
Sie selbst würden sagen, für die Mitte. Die sehr prominent besetzt sind in diesem Wahlkampf. Alle wollen die Mitte sein. Also wir können vielleicht von den Neos, von den Anfängen sprechen, die sich nicht so sehr verändert haben, auch bis jetzt. Sie stehen natürlich für Transparenz und Reformen. Die Beate Meindl-Reisinger setzt in diesem Wahlkampf auf jeden Fall als Spitzenkandidatin und auch auf ihren Plakaten auf diese Erzählung, dass die Neos die einzige wirkliche Reformkraft seien in diesem Land. Also eben immer mit diesem Hinweis, wie sie das eigentlich von Anfang an machen. Sie sind der Stachel im Fleisch der Großparteien, der gesättigten Funktionäre, der behäbigen Großparteien in Wien, also die SPÖ in Wien und am Land die ÖVP. Und sie sind die einzigen, die so wirklich was weiterbringen wollen. Das sagt auch die Meindl-Reisinger eigentlich momentan in fast jedem TV-Duell. Mit uns geht was weiter, mit uns geht's nach vorne. Das ist eine total positive Erzählung von der Zukunft, die ist total EU-freundlich.
Aber da muss ich gleich einhaken. Gleichzeitig haben sie natürlich das Problem, dass sie seit einiger Zeit erstmals in Regierungsverantwortung sind, nämlich in Wien. Mhm. Kann man das, was sie da propagiert im Wahlkampf für eine Bundesebene, auch umsetzen auf Wien? Also haben sie in Wien so viel weitergebracht? Da gibt es ja dann doch einige Kritik immer
ja,
wieder.
Natürlich ist die Regierungsverantwortung auch in ihren Interviews und so weiter immer ein bisschen ein Problem strategisch, weil sie sich davon natürlich dann nicht distanzieren kann, weil sie sehr oft darauf angesprochen wird, ja, und warum haben sie das dann alles nicht in Wien gemacht? Was man in Wien dazu sagen muss, die Neos haben, glaube ich, bei der Wien weil 7% gehabt oder 8%, also sie sind wirklich ein Junior-Junior-Partner der SPÖ, der Übermächtigen. Und da kann man jetzt natürlich manches kritisieren, dass zu wenig weitergeht. Nur Christoph Wiederkehr, der Vizebürgermeister, der für Bildung und Integration zuständig ist, hat halt auch wirklich riesige Themen und riesige Probleme in seinen Ressorts, die er selbst ja irgendwie geerbt hat oder die im Endeffekt ja schon lange Zeit irgendwo, also im Schulbereich, die Integrationsthematik und so weiter. Das ist jetzt auch ein bisschen unfair, dem jetzt dann allein die Verantwortung für Themen zu geben, zum Beispiel dieser ganze Familiennachzug, der jetzt sehr viele Probleme macht. Das ist ja erst sehr kurzfristig jetzt eigentlich passiert. Da tut es sich noch leichter, da sich vielleicht auch zu distanzieren im Sinne von, naja, ich meine, wir regieren jetzt seit 4 Jahren und wer war da vorher seit Jahrzehnten zuständig, nämlich die SPÖ und auf Bundesebene die ÖVP. Also das ist natürlich strategisch ein bisschen ein Problem, aber sie hat da tatsächlich noch ein bisschen Spielraum zu sagen, naja, so lange sind wir nicht und wenn wir schon länger regieren würden, dann wäre eh schon alles besser und es muss eh noch mehr passieren. Mhm. Aber thematisch sind wir eigentlich bei denselben Themen, wie wir es gewohnt sind. Also Transparenz, Reformen, strukturelle Reformen, finanzielle Entlastung, steuerliche Entlastung und Bildung.
Mhm. Bildung ist ja eins der Themen, auf das Sie ganz stark setzen. Jetzt hat Parteichefin Beate Meindl-Reisinger sehr offensiv dafür geworben, dass sie mitregieren will. Also zumindest jetzt im letzten Drittel, würde ich sagen, des Wahlkampfes ist das durchaus stark angeklungen. War das laut genug und glaubhaft genug?
Ja, also das hat man gehört, diese Botschaft. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan von diesen TV-Duellen, weil sie wirklich redundant sind und neben Fernsehsender. Aber wenn man nur eines oder ein Interview jetzt die letzte Zeit mit ihr gehört oder gesehen hat, dann ist die Botschaft, glaube ich, irgendwo angekommen, dass sie auf jeden Fall regierungswillig ist. Das war auch schon bei der letzten Nationalratswahl eigentlich so, dass sie das immer wieder gesagt hat, dass sie nicht nur eben in der Opposition bleiben wollen, sondern dass sie auch tatsächlich gestalten wollen. Und das war auch eben in Wien ja der erste Schritt, dass man da in die Landesregierung kommt. In Salzburg waren sie auch mit der Tindl-Koalition, da sind sie jetzt wieder rausgeflogen. Und natürlich ist das auch für die NEOS nach 10 Jahren als Parlamentspartei irgendwo auch einmal eine existenzielle Frage, wie lange soll es denn noch dauern, bis man dann endlich mal wirklich in Regierungsverantwortung kommt. Und sie hat auch zum Beispiel im Duell mit dem Karl Nehammer im ORF das sehr klar gemacht. Also das war schon fast so, bitte nehmt uns endlich in die Regierung. Wir sind bereit, wir sind willig. Das war sehr eindeutig, diese Botschaft.
Und das zeigt sich auch laut einer exklusiven Umfrage von Spektra für die Presse und die Bundesländerzeitungen vergangene Woche, dass die NEOS da derzeit auf 10% kommen und damit auf Platz 4 vor den Grünen mit 8% liegen würden. Seither gab es auch noch andere Umfragen, die sie sogar noch um einen Prozentpunkt mehr, um 11% gesehen haben. Somit heißt es, und wird es auch genannt, du hast die Geschichte geschrieben, dass die NEOS tatsächlich zur Königsmacherpartei werden könnte. Wie genau, welches Szenario wäre denn das zum Beispiel?
Das ist eigentlich auch von dem Spektra-Geschäftsführer gekommen, dieses Zitat, dass die NEOS tatsächlich jetzt in der Regierungsverhandlung, in Koalitionsverhandlungen eine sehr entscheidende Rolle spielen können. Gesetzt dem Fall, dass die ÖVP und Bundeskanzler Nehammer diese Ansage mit Kickl nicht regieren zu wollen, also mit FPÖ-Chef Kickl oder mit der FPÖ nicht regieren zu wollen, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Weil wenn sich Schwarz-Blau ausgeht oder Blau-Schwarz, ist das natürlich eigentlich die naheliegendste Variante, weil sie eine Zweier-Variante wäre. Jetzt haben wir aktuelle Umfragen, die eben ja die Koalitionsvarianten auch vielleicht sogar eine Zweierkoalition zwischen ÖVP und SPÖ in den Raum stellen. Wenn zum Beispiel eben die Kleinparteien auch knapp nicht hineinkommen, gäbe es dann gewisse Mandate billiger und dann gäbe es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass eine Regierungsmehrheit schon bei 45-46% der Stimmen zustande käme im Parlament und es würde vielleicht sogar eine schwarz-rote rot-schwarze Koalition ausgehen, genau. Die Dreiervariante mit den NEOS wäre nur dann eine Option, wenn zum Beispiel eben die ÖVP tatsächlich Zweite wird hinter der FPÖ, sich eine Zweierkoalition mit der SPÖ, die Dritte wird, nicht ausgeht und dann eben ein dritter Partner gesucht wird, wenn man tatsächlich eben mit der FPÖ nicht will. Und dann sind die NEOS sicher eher am Zug als die Grünen, weil wir jetzt einfach schon seit Wochen und Monaten das vernehmen, sowohl aus Wien, aus der SPÖ Wien, die eine sehr gewichtige Rolle spielen wird in den Regierungsverhandlungen, sollte die SPÖ irgendwie in Regierungsverhandlungen kommen, sowohl auch aus der ÖVP, dass die Grünen nicht unbedingt der Lieblingspartner in einer Dreiervariante wären und da eher dann die NEOS auch zum Zug kommen könnten.
Jetzt gibt es aber dann natürlich mehr, das ist natürlich ein bisschen Kaffeesud lesen und man kann dann immer nur den Informanten trauen, mit denen man gerade zuletzt gesprochen hat oder den Beobachtungen. Es gab jetzt zum Beispiel nach der Elefantenrunde bei Puls 4, bei der ja der Herbert Kickl abgesagt hatte, Beobachter, die gemeint haben, gerade Nehammer und Kogler hätten sich da so besonders aneinander gekuschelt, dass dann wieder doch der Eindruck entsteht, die Grünen sind vielleicht trotzdem nochmal, auch wenn man sich jetzt gar nicht gut verstanden hat zuletzt. Aber ich frage jetzt dich von dem, was du weißt oder gehört hast, dich umgehört hast, recherchiert hast, wie steht denn die ÖVP zu den NEOS? Weil ich meine, inhaltlich ist man sich ja da in manchen Bereichen sehr ähnlich. Gleichzeitig ist dieses ewige Reformkontrolle, Sumpf auflösen mit Hinblick auf diese ganze Ibiza-Video-Korruptionskiste, die da ausgelöst wurde und die ja die vergangenen 5 Jahre geprägt hat, ist ja sicher auch oft unangenehm für die ÖVP.
Also ich glaube, dass das eine Mischung ist aus Genervtheit und ja, habt's eh recht, aber ja, regiert's eh mal. Ja, so. Also die NEOS sind natürlich und auch vor allem die Meindl-Reisinger extrem glaubwürdig in ihren Forderungen, in ihrem Auftreten, in ihrer Politik. Sie sind authentisch, sie sind sehr, also betonen sie auch immer wieder, evidenzbasiert. Also die NEOS ist tatsächlich wichtig, dass ihre politischen Forderungen in irgendeiner Weise auch faktisch belegt sind. Die haben eine große Ressource dahinter. Also man glaubt ihnen schon, sehr vieles von dem, was sie fordern, was sie sagen, dass das irgendwie gescheit wäre. Nur die ÖVP hat natürlich das Problem, dass vor allem aus der Zeit von Sebastian Kurz da auch extrem große Emotionen, also vor allem negative Emotionen aus beiden Richtungen gegeben hat. Also die NEOS und die ÖVP haben tatsächlich ein sehr schwieriges Verhältnis zueinander, weil sie eben in einem sehr ähnlichen Wählerpool fischen. Die ÖVP hat natürlich das irgendwie als total Angriff empfunden, dass es die NEOS überhaupt gibt, dass die gegründet werden. Die haben natürlich da auch zu Beginn alles dafür getan, dass die so wenig wie möglich Stimmen bekommen. Und das ist einfach ein großes Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden Parteien. Und auch die Parteichefin der NEOS hat ja eine ÖVP-Vergangenheit. Also da gibt es bei vielen Funktionären Überschneidungen, Verletzungen, persönliche Auseinandersetzungen. Also es ist nicht das einfachste Verhältnis. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit, würde ich sagen. Und die NEOS verstehen sich schon irgendwie als bessere, modernere, jüngere oder ja modernere Variante einfach der ÖVP, die einfach auch der ÖVP einmal zeigen will, wie man vielleicht auch eben wirtschaftsliberale Politik macht, die irgendwie ja
jetzt
moderner wird.
Jetzt gibt's da viele Theorien oder vor allem eine, die man immer wieder hört, wenn die NEOS in der Regierung wären, dann würden sie zum Beispiel sehr gerne das Finanzministerium stellen. Ist das realistisch? Oder ist das einfach zu sehr?
Also ich habe das auch vernommen, dass Berta Meinl-Reising jetzt immer wieder genannt wird als Finanzministerin. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das auch gerne hätte oder dass das auch eine Kompetenz wäre, die sie sich selbst zuschreibt, eben Strukturreformen in der Steuerpolitik zu machen. Auch das Bildungsministerium wird immer wieder genannt oder das Außenministerium habe ich auch schon gehört. Also das ist, wie gesagt, das sind alles Spekulationen und das ist schon in der Zeit von Regierungsverhandlungen irgendwie sehr sehr spekulativ. Ich weiß es nicht.
Ich bereue schon fast, dass ich dich gefragt habe, weil eigentlich sind das die Fragen, die wir nicht in die Luft stellen wollen. Aber wir haben ja dann noch lange Zeit dieser Regierungsbildung. Was auf jeden Fall eine Tatsache ist, sie ist die einzige Frau, die einzige Spitzenkandidatin bei dieser Wahl. Hat sie das in irgendeiner Art und Weise zum Thema gemacht oder ausgespielt?
Also ich finde nicht, dass ihre Kampagne oder auch die Sujets oder die Plakate oder auch die Botschaften sehr darauf abzielen, dass sie die einzige Spitzenkandidatin ist. Also das könnte man schon noch mehr festmachen, zum Beispiel auch an frauenpolitischen Forderungen. Also ich habe jetzt die Parteichefin nicht unbedingt als die federführende Frauenpolitikerin jetzt wahrgenommen. Also natürlich weiß man auch, dass die NEOS für viele frauenpolitische Themen einstehen, aber sie ist jetzt nicht im Vordergrund.
Das war ja nicht besonders wichtig, ja, das Gefühl.
Das kann man aber auch als Argument sehen, eben, dass man das gar nicht explizit anspricht, eben weil man es eben auch nicht zum Thema machen will, weil es einfach so ist und eine Frau genauso glaubwürdig, genauso kompetent, genauso.
Genau, die Frage ist, ob es im Jahr 2024 noch eine kluge Idee ist, die sogenannte Frauenkarte zu ziehen. Etwas anderes ist mir aufgefallen, ich kann aber da natürlich auch falsch liegen, aber ich habe dann oft den Eindruck gehabt, wenn ich die Beate Meinl-Reisinger beobachtet habe und diesen Wahlkampf der NEOS mir jetzt in Retrospektive genauer angesehen habe, sie kämpft ein bisschen auf verloren, das falsche Wort, allein an der Front. Natürlich, wir haben schon erwähnt, Christoph Wiederkehr, wir haben auch schon Sepp Schellhorn erwähnt, aber verglichen mit den anderen habe ich das Gefühl, es sind nicht so viele Köpfe da. Wer ist denn da noch sonst aller?
Naja, das ist auf jeden Fall mal Nicolas Scherer, ihr Stellvertreter im Club, der eigentlich ein sehr, sehr, also auch schon ewig dabei ist, der in Niederösterreich verankert ist, der vor allem diese verfassungsrechtlichen, also er ist ein Jurist, der total Experte ist auf diesen ganzen verfassungsrechtlichen Themen. Ich gebe dir recht, dass sie schon auch so wahrgenommen wird, dass diese extrem starke, präsente Parteichefin, die anderen vielleicht ein bisschen in den Hintergrund drängt, aber eben wenn man gerade an Sepp Schellhorn denkt, der ist jetzt nicht unbedingt leise und war auch eben, also vielleicht in den letzten Wochen.
Ja, aber ich habe den Eindruck, der ist leiser geworden oder musste werden die letzten Wochen.
Tatsächlich, ja. Also ich glaube, dass es da jetzt einfach eine Abmachung gibt zwischen den beiden, dass Sepp Schellhorn vielleicht auch nach innen oder auch an der Basis tatsächlich mehr unterwegs ist, der mit Stammtischen Unternehmer besucht, der in dieser Kunst- und Kulturszene sehr stark vernetzt ist, der jetzt medial tatsächlich nicht so groß aufgetreten ist in im ganzen Wahlkampf, außer einmal, glaube ich, mit der Frau Blackholm eben auch auf Puls 4, wo die zwei ja quasi miteinander, also die Nummer zwei miteinander diskutiert haben. Aber das kann auch eigentlich aufgehen, weil wir hatten ein bisschen den Eindruck zuvor, dass eben gerade diese zwei starken Persönlichkeiten, Schellhorn und Meinl-Reisinger, vielleicht auch sich ja da teilweise vielleicht ein bisschen beschädigen, wenn sie beide frontal medial auftreten. Und das hat sich vielleicht Sepp Schellhorn auch tatsächlich jetzt sagen lassen, dass er vielleicht eher sich ein bisschen zurücknimmt. Aber es gibt schon diesen, also es gibt den Scherk, es gibt den Schellhorn, es gibt im Club einige Persönlichkeiten. Wer tatsächlich wegfällt, ist der Gerald Lorca, er nicht mehr kandidiert. Aber ja, also vielleicht im Vergleich zu den Grünen oder so, wo natürlich die Ministerinnen, wie du ja auch angesprochen hast, mehr in Erscheinung treten,
haben sie es natürlich ein bisschen schwerer.
Haben sie es schwerer, ja. Sicher.
Hat die Partei irgendwelche Fehler gemacht in dem Wahlkampf?
Mir wäre jetzt kein richtiger Fehler in Erinnerung. Sie als Kandidatin ist in den Interviews oft sehr, also sie wirkt halt sehr oft so, dass sie nicht so ganz über sich selbst so gut, ja, weiß nicht, Humor verträgt oder dass sie nicht so ganz gerne über sich selbst sich lustig macht. Ich habe da zum Beispiel jetzt von Dr. Pohl von einem Influencer das Interview angeschaut, wo sie trotzdem irgendwie immer sehr versucht, trotzdem seriös zu sein und wo es natürlich trotzdem irgendwie eine lockere Atmosphäre war, wie jetzt zum Beispiel ein Sommergespräch. Aber Fehler in dem Sinn, also jeder Spitzenkandidat wirkt in manchen Settings besser, in manchen nicht so gut oder manche Formate liegen dem einen besser, dem anderen schlechter. Aber so richtigen Fehler hätte ich jetzt nicht vernommen.
Was die Nias auf jeden Fall immer wieder machen, sie überraschen mit gewissen Dingen, zum Beispiel mit der Art, wie sie werben. Wir sind jetzt erst, es ist uns aufgefallen, dem Kollegen Philipp Eichinger aus der Innenpolitikredaktion, dass die Nias im Teletext tatsächlich eine ganze Seite seit einiger Zeit schon
Seite 499,
glaube ich. 499 blockieren. Ist auch interessant eigentlich, oder?
Ja, also vor allem für alle Teletext-Fans und Nerds. Es ist ein bisschen witzig, also keine Ahnung.
Und man fragt sich, warum, wer steuert wieso genau auf diese Seite zu? Also ob es dann wirklich so viel Sinn hat, ist dann eine andere Frage.
Das ist vielleicht auch tatsächlich mehr Gag als ernst gemeint, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel Traffic tatsächlich passiert, also dass da so viele Leute zufällig drauf stoßen. Also fällt mir nicht viel dazu ein, außer dass vielleicht eine witzige Idee war, einfach diese Seite dann zu kapern für den Wahlkampf.
Liebe Julia, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, das war's für heute mit dem Porträt der Nios, der vorletzten Partei in unserer kleinen Wahlcheck-Parteienreihe. Als letzte sind morgen dann die Grünen dran. Meine Kollegin Christine Meyerhofer macht den Grünen Wahlcheck mit Elisabeth Hofer aus unserer Innenpolitikredaktion. Und falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, Anneliese Rohrer wird 80, nämlich morgen, am 24. September. Und wir haben deshalb 7 GesprächspartnerInnen eingeladen, mit ihr über ihr gesamtes Leben Rückschau zu halten. Herausgekommen ist dabei ein Mammut-Podcast mit insgesamt 208 Minuten Länge oder 3,5 Stunden und er ist am vergangenen Sonntag in diesem Kanal erschienen. Diese Megafolge könnte Sie übrigens gut durch die letzte Wahlkampfwoche bringen und sei Ihnen deswegen hier auch nochmal besonders ans Herz gelegt. Wir wünschen ihr, also Anneliese Rohrer, jedenfalls alles Gute zum Geburtstag und Ihnen auch alles Liebe und auf bald.